Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier ist der Podcast, der euch stets zu Wochenbeginn über die Geschehnisse des Bundesliga-Wochenendes informiert. Hier ist Anpfiff 15:30. Auch heute wieder mit den beiden, die ähnlich treffsicher mit ihren Analysen sind, wie derzeit Ciro Girassi vom Tor. Grüß euch Fabi und Sören.
Ja, schönen guten Tag aus Niedersachsen.
Ach, Niedersachsen, wunderschönen guten Abend aus Meerbusch, NRW. Heißt also sozusagen, dass nächste Woche der Feiertag bei dir am Dienstag gefeiert wird und bei uns am Mittwoch, oder?
Richtig,
oder
ja.
Ach, nee, das stimmt, ja. Dann hast du ja bestimmt ein langes Wochenende vor dir, oder?
Richtig, ja. Der erste ist bei mir auch frei. Den habe ich jetzt frei eingetragen.
Und weißt du, und das Allerdreisteste ist, Fabi, der Sohn hat diese Woche auch schon komplett Urlaub.
Auch noch?
Ja.
Meine Güte, ja. Da musst du aber richtig gut vorbereitet sein, Freund der Sonne.
Oder eben nicht, ne?
Was hast du denn diese Woche alles gemacht?
Diese Woche?
Ach so, heute ist erst
noch nicht viel, um ehrlich zu sein.
Eher das zurückliegende Wochenende, ja?
Ja, das zurückliegende Wochenende waren wir ein bisschen unterwegs. Fußball, Frauenfußball in Braunschweig unter anderem. Und ja, wir nutzen die freie Zeit.
Und was war denn in Braunschweig?
Regionalliga, Eintracht Braunschweig gegen HSV 2.
Wie stehen da die Braunschweiger ähnlich schlecht wie die erste Mannschaft?
Nee, im Mittelfeld, aber der HSV auch, aber das war auch ein Klassenunterschied. Also der HSV hat 4-0 gewonnen. Da sah man einen deutlichen Unterschied.
Warum schaust du dir das an?
Beim HSV spielt eine Spielerin. Nebenberuflich habe ich ja so eine kleine Sportagentur, die wir beraten. Und die haben wir diesmal am Wochenende besucht. Und so kam das dann auch zustande.
Hat sie abgeliefert, Sir? Sag es jetzt.
Sagen wir es so, sie hat abgeliefert. Sie hat 15 Minuten gespielt. Ist nach einer Sperre erst wieder reingerutscht in den Kader, muss jetzt ein bisschen den Anschluss finden. Das dauert jetzt auch eine Zeit, bis sie wieder auf regelmäßig Spielzeit kommt.
Okay, das hört sich so an, als würde sie uns zuhören und du würdest den Mantel des Schweigens und schonend analysieren. Aber gut.
Ich rate dem Trainer dringend dazu, mehr Spielpraxis
hört er auch zu?
Zu belegen. Ich hoffe, ja.
Okay. Und die Trikots kann man jetzt ersteigern, ja? Sind schon im Internet von mir, ja?
Noch nicht.
Also er rückt ja gar nicht raus mit irgendwelchen Informationen.
Nee, da müssen wir uns mal ein bisschen hinterklemmen, Fabi.
Da war dein Spiel am Wochenende wahrscheinlich noch aufregender, Tobi, oder?
Mein Spiel war sehr aufregend. Da können wir ja gleich, wir wollen ja heute auch mal einen kurzen Step in die zweite Liga machen. Da können wir ja gleich noch drauf eingehen. Aber war, worauf du anspielst, ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, definitiv. Nach langer Zeit mal wieder zufrieden nach Hause gegangen, wie man so schön sagt.
Und sogar umsonst, oder? So viel können wir auch schon mal sagen.
Bevor wir und auch völlig umsonst, richtig, genau.
Das hat man ja auch nur für gemacht. Das Bier musste man bezahlen, richtig?
Ja, und da war es auch nur eine Runde, die ich zahlen musste. Der Rest war, ist der ein oder andere Mal.
Wenn es für den ganzen Block war, Tobi, ist ja auch okay. Eine
Runde. Richtig, genau. Man muss ja auch mit dem Fahrrad noch heil nach Hause kommen, von daher. Ja, komm, lasst uns anfangen. 8. Spieltag, der Freitagabend. Ja, an sich ein guter Tag für Borussia Dortmund. Borussia Dortmund meistert die Hürde Werder Bremen, mehr oder weniger völlig verdient und insgesamt mit einer sehr dominanten Leistung gegen die Bremer am Ende steht. Zwar nur ein 1-0 Heimsieg, mittlerweile der, ich glaube, 20. zu Hause, ungeschlagen. Also die Dortmunder bei dem Spiel über die komplette Strecke dominant gewesen. Wie schon gesagt, von den Bremern kam bis auf 2-3 Chancen nicht wirklich viel. Ziemlich reife Leistung der Dortmunder. Und Edin Terzic hat es ja unter der Woche schon angesprochen, wollen weniger Spektakel zu Hause zeigen. Jetzt schon das dritte Mal 1-0 zu Hause gewonnen. Und jetzt steht der BVB schon mit 5 Punkten mehr da als schon letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber die Spielweise an sich ist, glaube ich, weiterhin ausbaufähig bei den Dortmundern.
Ja, auf jeden Fall. Also das 1-0 täuscht, wie du schon richtig gesagt hast, auch ein bisschen darüber hinweg. Also ich glaube, Bremen hatte zu keinem Zeitpunkt eine Chance, da was mitzunehmen aus dem Ruhrgebiet. Aber ich gehe da mit. Gerade was ja was das Spiel nach vorne betrifft, der BVB nicht mehr so stark. Ich muss auch sagen, Emre Can hatte den Vorzug bekommen für Sadio Özcan. Hat sich nicht unbedingt ausgezahlt. Also da hapert es noch ein bisschen. Klar, Niklas Füllkrug war abgemeldet das ganze Spiel über, aber unterm Strich sehr, sehr souveräner Sieg, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Bremen ja nicht der Gegner war, den die BVB herausgefordert hat.
Ja, was darf ich denn jetzt dazu sagen? Also ich glaube, ich würde es einleiten mit den Worten, die du in unsere Gruppe geschrieben hast. Ich glaube, dass Werder Bremen nach der Länderspielpause, glaube ich, ein sehr dankbarer Gegner war für die Borussia, zu Hause auch noch Freitagabend. Denke, man hat auch relativ wenig gemerkt von den Reisestrapazen, die der ein oder andere tatsächlich in den Knochen hatte, weil es einfach ein sehr dominanter Auftritt war. Ich glaube, nach vorne hin dann vielleicht hätte es in der ein oder anderen Situation ein bisschen ja, zielstrebiger sein können, beziehungsweise dann auch vor allem in der Box oder rund um die Box ein bisschen genauer, vielleicht auch das ein oder andere technische Fehlerchen, was dann ein Stück weit auch die ein oder andere Chance verhindert hat, die dann vielleicht noch gefährlicher hätte werden können. Aber das war ein Sieg, der nie gefährdet war, weil die Bremer einfach sich ein Stück weit versucht haben, auf ja, Verteidigen zu beschränken, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, so ein bisschen ja, Bollwerk aufbauen, was es nicht immer einfach macht, auch für Borussia Dortmund. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Werder Bremen halt einfach null Gefahr ausgestrahlt hat im Weg nach vorne. Ich glaube, maximal eine Situation, wenn man es wirklich gut meint mit den Bremern, die vielleicht einen Hauch von Gefahr ausgestrahlt hat. Und ansonsten, ja, sind das die Spiele, da musst du 3 Punkte einfahren. Und wie so oft beim BVB, jetzt in dieser Saison, sage ich, du bist vorne absolut mit drin, hast auch, glaube ich, noch kein Spiel verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2 Unentschieden. Und ich gehe davon aus, dass das nächste Heimspiel dann einfach auch ein Stück weit entscheidend sein wird für die Stimmung im ganzen Verein. Wenn ich richtig informiert bin, dann kommen die Bayern im nächsten Heimspiel, wenn wir schon mal 2 Schritte vorausdenken. Und das wird ein Stück weit, ja, ausschlaggebend für das sein, glaube ich, wo sich der BVB aktuell befindet. Wird es ein gutes Spiel, wird es ein gutes Ergebnis? Ich glaube, dann kannst du mit Fug und Recht behaupten, dass du alles richtig gemacht hast bisher im Laufe dieser Saison. Geht es schief, dann wird es mit Sicherheit in die Richtung gehen, dass man ja den einen oder anderen Kritikpunkt vor allem in der Spielweise oder in der Attraktivität vielleicht auch findet. Vielleicht wird der ein oder andere Spieler ja, ein Stück weiter mehr in die Mangel in Form von Kritik genommen. Aber das wird sich dann zeigen. Und bis dahin kann man eigentlich nur sagen, ein Stück weit beide Daumen nach oben, weil am Ende ist Fußball, und das werden wir heute wahrscheinlich noch öfter hören, ein Ergebnissport. Und da sind die Dortmunder meines Erachtens voll im Soll, punktemäßig.
Ja, wollte ich auch gerade mit aufgreifen, was du gerade angesprochen hast, Fabi. Von den Punkten her hatte ich ja schon angesprochen, 5 Punkte schon mehr als letzte Saison. Tabelle lügt nicht, Punkte haben sie alle eingefahren. Die Art und Weise bleibt weiterhin so eine Sache. Allerdings, wenn man sich mal so die Gegner anguckt und die Gegner, die jetzt erst kommen, verglichen mit den Leistungen der Zeit, die Bayern kamen sie noch, Leverkusen, Leipzig, also ich sag mal, die ganzen Top-Teams, die hat der BVB erst alle noch. Also
Die
da.
Crème de la Crème der Bundesliga kommt noch.
Ja, da bedarf es auf jeden Fall ja, einer ordentlichen Leistungssteigerung, würde ich sagen.
Ja, also wie gesagt, das werden wir sehen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie Sören sieht. Ich glaube, ja, man kann auf eine gewisse Art und Weise mit Sicherheit vieles finden, was nicht optimal oder 100% läuft beim BVB. Aber solange sie ihre Spiele gewinnen, was man ihnen ja die letzten Jahre immer ein Stück weit auch vorgeworfen hat, klar, es gab 2 Ausrutscher, aber ansonsten würde ich sagen, bis im Moment punktetechnisch absolut im Reinen.
Ja,
Da
so.
gibt es nur noch ein leises Ja von Sören.
Ja, das stimmt. Also es ist die gleiche Bilanz in dem Sinne wie Bayern. Und von daher gehe ich da auch mit. Also so viel gibt es beim BVB nicht zu kritisieren.
Na, guck mal einer an.
Vielleicht können wir noch herausheben den Zuckerpass von Emre Can. Schönen Schnittstellenpass. Perfekt getimt den Lauf von Julian Brandt. Schöner Heber. Julian Brandt jetzt auch ja, mittlerweile das siebte Spiel in Folge an einem Tor beteiligt. Also Sören hat einen Lauf, der.
Ja,
Ja.
Julian Brandt, überragend, überragend. Also ich war ja am Wochenende in Wolfsburg, kleiner Familienbesuch, und die schwärmen auch von Julian Brandt. Er hat ja in der Jugend beim VfL gespielt, trauern dem natürlich immer noch so ein bisschen nach, dass er vor einigen Jahren dann nach Leverkusen gewechselt ist, aber ja, super Spieler.
Ja.
Wäre der nichts für eure Agentur, oder?
Unerreichbar, unerreichbar.
Gut, dann lass doch mit einer Mannschaft weitermachen, die ähnlich wie der BVB auch ihre Pflichtaufgabe auch etwas ja, am Ende mit 3 zu 1 bewerkstelligt hat. Ergebnis täuscht, glaube ich, ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. RB Leipzig gewinnt bei Darmstadt 98 mit 3 zu 1. Die Leipziger profitieren da von einer ziemlich ja, sehr frühen Führung, schon nach der ersten Minute durch Openda in Führung gegangen. 2-0 durch Forsberg nachgelegt und ja, der Anschluss der Darmstädter. Und von da an hatten die Leipziger dann schon ziemlich so ihre Probleme mit der aggressiven Spielweise der Darmstädter, schnelle Umschaltspiel. Aber hinten heraus setzt sich dann die spielerische Klasse durch, ein bisschen glücklich dann das 3 zu 1 und damit war das Spiel dann für die Leipziger auch, ja, gegessen und die Darmstädter einen super Auftritt gemacht für ihre Verhältnisse, alles reingehauen, ein bisschen ja, Lehrgeld wieder bezahlt, ein bisschen unglücklich, ein bisschen ja, kein Spielglück gehabt. Aber am Ende die Leipziger, solche Spiele muss dann auch erstmal gewinnen in Darmstadt.
Ja, wie eine Spitzenmannschaft, würde ich sagen. Abgezockt, wie klar, individuelle Klasse ausgespielt. Dass es nicht einfach ist, in Darmstadt Fußball zu spielen, ist klar. Im Prinzip war, glaube ich, der Hauptpunkt, warum man so gut dann eben auch oder 3 Punkte eingefahren hat, dass sie halt dieses frühe Tor gemacht haben. Ich glaube, wenn du länger das 0-0 hältst aus Darmstädter Sicht, hast du vielleicht noch größere Chancen. Aber wenn Leipzig dann natürlich nach einer Minute in Führung geht, das ist ja der großen Öffner gewesen. Und das haben sie dann wirklich 90 Minuten sehr gut runtergespielt, fand ich.
2-0 Forsberg, da kann man, glaube ich, ja, auf den Torwart schieben. Ne? Sollte
Ja.
man, war haltbar auf jeden Fall dabei. Ja, gut, und hinterher dann das 3-1 von Openda, was er dann nachlegt, hat er auch Glück gehabt, dass der VAR das Tor da nicht zurückgenommen hatte. War aber, glaube ich, kein Handspiel, ne? War ja oberhalb die Schulter, von daher hat er gut gemacht. Ja, vielleicht noch positiv, Fabi, auch einer deiner Lieblingsspieler, hat sein Comeback gegeben, 80. Minute, Dani Olmo ist auch zurück nach Verletzung. Jetzt kommen die wichtigen Spiele auch für die Leipziger in den nächsten Wochen. Ein Spieler, der derzeit weiterhin durchhängt, hat man auch in der letzten Szene gesehen, frei vorm Tor, kein Selbstvertrauen, Timo Werner momentan.
Boah, ich würde gerne noch ein, zwei Sachen zu dem Spiel verlieren, im Speziellen zu den Darmstädtern, weil ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Leistung und im größten Teil des Spiels oder in vielen Phasen warst du ebenbürtig. Hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment für den einen oder anderen, der das Spiel nicht sehen konnte, komisch an. War aber tatsächlich so. Ich kann nur jedem den Tipp geben, einmal auch in die Statistik reinzugucken, weil es ja, über Phasen, die man in dem Spiel sehen konnte, geht los bei den Torabschlüssen, bei den Torschüssen 18 zu 10. Es geht weiter über den Ballbesitz. Muss man sich mal vorstellen, eine Top-Mannschaft wie Leipzig beim SV Darmstadt mit nur 42% Ballbesitz, die Zweikampfquote pro SV Darmstadt mit leichten Vorteilen, 6 zu 0 Ecken. Also ich könnte hier, glaube ich, einmal von oben bis unten alles durchlesen und das ja ein Stück weit unterstreicht einfach, dass die Darmstädter an sich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Auf der anderen Seite ist für mich eigentlich im Umkehrschluss eine Sache natürlich, die dann beide Mannschaften unfassbar unterscheidet, ist, dass so ein Spiel dann entschieden wird von der individuellen Qualität, die die Leipziger haben und die ein oder andere Unachtsamkeit, die dann so eine Mannschaft wie der SV Darmstadt einfach in so ein Spiel mit reinbringt und dann halt gnadenlos von einer Top-Mannschaft wie Leipzig ausgenutzt wird. Und dann hast du einfach an so einem Samstag trotz sehr, sehr guter Leistung, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, einfach auch ein Stück weit keine Chance. Das muss man so ehrlich dann auch, glaube ich, analysieren.
Das 3-1 von Openda war der vierte Torschuss der Leipziger. Da zeigt, glaube ich, dann auch 4 Torschüsse, 3 Tore bis zu dem Zeitpunkt. Ja, Effektivität, ne? Aber so wie die Darmstädter sich präsentiert haben, so wollen wir es ja auch haben, ne? Sich nicht aufgeben bei jedem Heimspiel oder allgemein immer reinhauen und ja, vielleicht kommt dann bei dem nächsten Spiel dann auch mal ein Punkt bei raus gegen irgendein Top-Team. Der ein oder andere wird da mit Sicherheit noch stolpern. Sind ja dieses Jahr auch schon einige gestolpert.
Nächste Woche die Bayern vielleicht?
Ja, mit Spielen in München. Ne? Nee, aber jetzt unter der Woche die Leipziger, dann bei Roter Stern, nee, zu Hause gegen Roter Stern Belgrad. Sollte man auch 3 Punkte einfahren, dass man weiterhin da in der Champions League um Platz 2 mitspielt. Und
ja. Das ist doch bestimmt eine Mannschaft, die dir gefällt irgendwie, oder? Roter Stern Belgrad. Sei nicht irgendwelche Sympathien für.
Höchstens Basketball, ne? Also
wusste ich's doch. Irgendwas muss doch da
ja
sein.
Wenn du da die Balkanländer nimmst, die machen natürlich im Basketball richtig Spektakel. Fußballerisch muss ich aber ehrlich sagen, habe ich die jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm und da habe ich natürlich dann auch, dass das dann 3 Punkte für Leipzig werden. Ne?
Ich hätte jetzt
50 Euro. Dann guck's dir einfach mal an, Sir. Dann wirst du vielleicht alles besser. Ich soll eine sehr gepflegte Kugel spielen.
Hätte Sir jetzt innerhalb von einer Minute jetzt sofort einen Spieler genannt, ich hätte mit ihm 50 Euro gewettet, dass er es nicht schafft, aber gut, Sir, die Chance hast du jetzt vertan.
Darf ich einmal kurz eine Anekdote von vor 2 Wochen erzählen, die auch mit Sport zu tun hat, aber nichts mit Fußball. Ganz kurz, darf ich?
Ja, selbstverständlich. Zeit haben wir.
Ich war vor 2 Wochen, war ich mehrere Tage beruflich in Dänemark. Und in Dänemark ist Handball auch ein sehr großes Thema. Mhm. Und wir kamen dann irgendwie auf das Thema Handball. Und im Grunde genommen, ich als Deutscher kann dann da nicht viel einschmeißen, außer wir... Vermutlich haben wir die stärkste Liga der Welt tatsächlich. Ja, richtig, richtig. Und der Kollege, mit dem ich mich dann unterhalten habe, Dene, war dann so klug und stellt mir die Fragen, zähl mir doch mal 6 Mannschaften aus der Bundesliga auf. Und dann sage ich so, okay, Flensburg, Kiel, Gummersbach, Moment mal, spielen die überhaupt noch in der ersten Liga? Füchse, Berlin, glaube ich. Und dann wird es auch schon langsam wirklich richtig.
Die Rhein-Neckar-Löwen hast du noch, ne?
Ja, und naja, auf jeden Fall war ich dann irgendwann, mehr oder weniger habe ich mir das ein oder andere zusammengereimt, habe es dann versucht zu untermauern. Und dann sagt er, okay, dann nenn mir mal noch bitte 3 Handball-Nationalspieler, also der deutschen Mannschaft. Dann sage ich so, okay, ja. Hast mich voll erwischt. Also ich unglaublich eigentlich, wie wenig man auch sich mit der einen oder anderen Sportart auseinandersetzt, obwohl wir hier offensichtlich die beste Liga der Welt haben. Ich konnte keine 3 Nationalspieler aufzählen, um ehrlich zu sein, keine einzige.
Ich glaube, ich hätte nur auf die Torhüter, glaube ich, gehen können.
Also der Einzige, der mir spontan eingefallen ist, der ist, glaube ich, seit 5 Jahren in Rente. Das ist Pascal Henz. Und ja. Dann müsste ich auch. Und dann, ich muss ja noch gestehen, erst habe ich es versucht mit den klassischen deutschen Namen. Müller, Heinrich, Meier. Sagt er, vergiss es, erzähl mir kein Schwachsinn, aber gut, kleine Anekdote nebenbei. Ich war schlecht informiert.
Also, traurig. Also noch ein bisschen auffrischen, das Wissen fürs nächste Mal.
Ja, nicht nur ich, sondern ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, Sören ist wahrscheinlich besser informiert, aber Tobi, du bist doch da auch nicht so.
Nee, also das mit den Mannschaften hätte ich auch hingekriegt und bei den Spielern, nee, ich gucke es mir an, wenn irgendwelche Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder sowas sind, ganz gerne, aber mittlerweile auch längst nicht mehr so wie früher. Früher lief es ja immer auf dem DSF, glaube ich, ganz früher noch. Hat man so unter der Woche mal so ein Spielchen geguckt, aber...
Du darfst es aber nicht mit den Clips verwechseln, die nach 0 Uhr liefen, Tobi.
Ja, da war auch noch was. Die kam dann immer, zwischen dem Wrestling kam das immer, war mega nervig. Ja. Komm, ja, Fabi.
DSF,
gut. Bevor du weiter hier Unfug redest, Fabi, lass mal mit der nächsten Mannschaft weitermachen, die oben quasi unter den ersten 4, 5 Plätzen auftaucht. Der FC Bayern, nicht an der Spitze, bewältigt aber ähnlich souverän wie, ja, oder nicht ganz so souverän. Mal gucken, was du dazu sagst, wie die Dortmund und die Leipziger ihre Pflichtaufgabe beim FSV Mainz 05, 3-1 Arbeitssieg, teuer bezahlt am Ende, wie heute rauskam.
Ich möchte nur einmal dazu sagen, dass für mich die Vorbereitung auf jede Sendung der FC Bayern das absolute Highlight ist. Wenn das Spiel als drittes in unserer Reihenfolge drankommt, dann fällt bei mir innerlich so eine richtige Spannung ab. Dann bin ich, glaube ich, nicht mehr so aufmerksam. Aber ich werde es versuchen. Tatsächlich war ich überhaupt nicht einverstanden mit dem Auftritt der Bayern. Und jetzt muss ich vielleicht einmal kurz erklären, was dann dafür gesorgt hat, dass ich es letztendlich dann doch war, nämlich das Interview von Thomas Tuchel. Tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, ich saß mit meiner Frau auf der Couch, war wenig begeistert und dann kam Thomas Tuchel und dann kam aus der anderen Ecke der Couch kam dann. Ich dachte, die waren heute nicht gut. Weil Thomas Tuchel von einer, darf man so sagen, denke ich, geilen Leistung sprach und dann ein bisschen argumentiert hat, warum er so begeistert war oder angetan war von der Leistung. Und wenn man dann die Umstände berücksichtigt, mit Matthijs de Ligt nicht hundertprozentig fit, Kimmich aus einer Grippeerkältung, Jetlag bei dem einen oder anderen, glaube ich, kann man schon einfach auch sagen, das war eine Leistung, mit der man dann in Summe vielleicht zufrieden sein muss. Du hast auswärts gewonnen, glaube ich, über weite Teile des Spiels auch das Geschehen absolut im Griff gehabt. Und ähnlich auch wie bei den Leipzigern zeigt sich halt dann eben in der einen oder anderen Situation eben der große Unterschied, nämlich die individuelle Qualität. Coman, gut, Kane in dem Sinne gut, dafür wird er bezahlt, dass er da steht, wo er stehen muss. Und ja, in Summe, glaube ich, muss man sagen, in Summe verdient der Sieg für die Bayern. Und ich glaube, mehr würde ich dann über dieses Spiel, glaube ich, auch gar nicht wirklich verlieren.
Nee, Pflichtaufgabe.
Meinerseits.
Pflichtaufgabe erfüllt. Jetzt alle Blicke gen Dienstag nach Istanbul. Sören, du noch was vielleicht zu den Mainzern?
Leistung, mit der man weitermachen kann und muss. Ich glaube, jetzt die nächste Woche wird sicherlich auch ein bisschen ja, entscheidend sein. Du spielst, hast dann das Auswärtsspiel gegen Bochum, der direkte Konkurrent im Moment, auch noch sieglos. Da, klar, da musst du vielleicht sogar dann schon dreifach punkten, dass du gegen Bayern nicht unbedingt ja, mit 3 Punkten rechnen konntest, ist auch klar, aber die Leistung war nicht so schlecht. Sie haben gekämpft, sie haben fight, gute Möglichkeiten gehabt. Ja, das einzig Positive ist, dass du vielleicht auf die Leistung dann eben aufbauen kannst und durchaus auch mit Selbstbewusstsein dann an die Castroper Straße fahren kannst.
Eine Sache habe ich vielleicht dann doch noch positiv bei dem Spiel Gruda. Und
Ja,
ich
ja.
gebe heute eine Prognose ab, er wird entweder in der Sommerpause bei Dortmund oder bei den Bayern, bin ich mir sicher. Außer die Leipziger haben schon ihre Finger im Spiel.
Meinst du, Thomas Müller hat das da hinterher mit dem Trikottausch schon unter Dach und Fach gebracht? Schon
Ich finde halt
richtige
einfach,
Wege geleitet?
klar, jetzt jemand, der Mainz jede Woche 90 Minuten guckt, aber hier war halt offensichtlich, dass er vom Tempo her, technisch vor allem, alles mitbringt, um sich auch bei einer Top-Mannschaft entwickeln zu können. Und der nächste Schritt wäre dann einfach, und ich glaube, die Herangehensweise, Transferstrategien, auch der Bayern haben sich ein bisschen aufgrund der Marktgeschehnisse angepasst. Das heißt, du suchst nach jungen Spielern mit enorm viel Potenzial und da ist er einer davon, der halt tatsächlich Werbung für sich selbst ja, gemacht hat an dem Wochenende. Und meine Meinung heute, wir nehmen es ja eh auf, er wird in der Sommerpause bei einem großen deutschen Club landen.
Okay, das schreibe ich mir gleich mal in mein schlaues Büchlein. Also da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube eher, dass er noch irgendwo einen Zwischenstep macht, aber gut. Schauen wir mal.
Ich glaube, die Bayern suchen rechts hinten.
Ja.
Also.
Ja, dann haben wir ja noch zwei Top-Teams oben. Wie wollen wir weitermachen? Lass uns doch mit dem VfB Stuttgart weitermachen. So langsam wird es ein bisschen ja, beängstigend. Der VfB eilt weiter von Sieg zu Sieg. Eigentlich alles wie immer. Wieder ein super Spiel abgeliefert. Wurde bei dem Spiel im VfB sogar meiner Meinung nach ein bisschen leicht gemacht. Ich sitze jeden Samstag auf der Couch und gehe so die Aufstellung durch und mache dann so meine Tipps bei dem einen oder anderen Wettanbieter. Und bei dem Spiel war mir eigentlich, bei dem Wochenende habe ich mir gedacht, irgendwann muss man die Serie reißen und bin da auf ein Unentschieden gegangen. Aber ja, am Ende wieder daneben gelegen und die Leistung der Unioner, ja, fehlen mir mehr oder weniger die Worte. Gerade die Aufstellung in der ersten Halbzeit, wo es Fischer dann zur zweiten Halbzeit ein bisschen korrigiert, da wurde es dann ein bisschen besser. Aber ja, dem VfB wurde es, wie gesagt, nicht wirklich schwer gemacht, ne?
Ja, ich glaube, in den letzten Wochen haben wir irgendwie alle drei gesagt, die Chancen hat sich Union immer gut rausgespielt, nur die Tore nicht gemacht. Aber jetzt kommt es irgendwie auch dazu, dass sie offensiv kaum Chancen kreieren. Gerade die erste Halbzeit jetzt gegen den VfB war wirklich schwach. Und zweite Halbzeit, ja, wurde es ein bisschen besser, aber auch nicht so, dass der VfB wirklich Panik bekommen musste. Sehr, sehr schwacher Auftritt, auch die Erklärung nach dem Spiel von Urs Fischer. Ja, ich glaube, er weiß im Moment auch noch nicht so wirklich, was los ist. Aber das ist überhaupt nicht gut. Die Qualität eigentlich in diesem Kader ist da, da haben wir auch schon lang genug drüber gesprochen. Sie kriegen es einfach im Moment nicht auf den Platz. Und klar, und der VfB hat im Moment den Lauf, hat im Moment Kirassi, der dann trifft. Und das ist dann eben auch die Geschichte, ja, verletzt raus, aber dann kommt eben Dennis Undav rein, der auch ein gutes Spiel macht, der dann eben auch ein Tor schießt. Ja, und dann hast du eben im Prinzip das formstärkste Team gegen das formschwächste Team im Moment. Ja, und dann steht der VfB nach wie vor oben mit dabei. Ne?
Ja, und vor allem, ich hatte bei Union noch gedacht, jetzt sind die mehr oder weniger die ganz wichtigen Anker, die wichtigen Personen wieder mit Robin Knoche und Rani Khedira wieder mit dabei und das wird jetzt wieder ein bisschen besser, mehr Struktur, ein bisschen geordneter, gerade hinten die Defensive ist ja die letzten Wochen extrem anfällig gewesen. Ja, und dann hast du das 1-0 von Guirassy, wurde komplett frei flanken gelassen außen, Guirassy kann Muttersen alleine, da kommt er zum Kopfball, also die Zuordnung bei Union defensiv eine absolute Katastrophe und ja, auch ein Aufbäumen habe ich nicht wirklich gesehen. Zwei, drei ja, Halbchancen, wo Nübel aber auch wirklich gut gehalten hat. Ja, und hinten heraus kriegst du dann das 2-0 und das 3-0. Also war ja sehr, sehr erschreckend. Und der VfB ja sogar ja, mit einigen Wechseln durch die Länderspielpause noch nicht mal mit der 1-A-11 hinten in der Verteidigung, ne? Wo zum Beispiel Ito ja noch auf der Bank gesessen hatte. 21 Punkte muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Fabi, ne?
Ja, also ich, klar, VfB, sehr, sehr reife Auswärtsleistung. Kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug loben im Moment. Mich freut es für die Stuttgarter. Vor ein paar Wochen meinte ich noch, dass jeder Sieg dazu beiträgt, die Lücke nach unten hin vor allem größer und größer werden zu lassen. Ich glaube, so langsam bewegst du dich in der Region, wo du wirklich mehr und mehr die breite Brust auch entwickelst, ganz relaxed auch in die nächsten Wochen gehen kannst, denke ich, bis Weihnachten mit dem ganzen Momentum, was du dir erspielt hast. Das wird ziemlich interessant sein. Schade mit Guirassy, wie ihr auch meintet. Trotzdem, glaube ich, hast du mit Undav jemanden, der nicht hundertprozentig die Lücke schließen kann, aber zumindest braucht man sich keine Sorgen machen, dass im Zentrum ein Vakuum entsteht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, vielleicht ist es ganz gut, dass er auch mal jetzt die Chance hat, im Spotlight zu stehen, oder?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, sehr gut. Und ja, dann zu meinen Unionern. Ich hatte gehofft, aber irgendwie ist es relativ ruhig um Steffen geworden, heißt das, oder? Steffen? Ja. Es kommt gar nichts mehr, nicht mal mehr Kritik an unserem Geschwafel, was wir immer haben, Woche für Woche. Aber ich habe mir letzte Woche während der Länderspielpause auch, gab es ein Interview von Runert und die Einleitung des Interviews war, wir spielen nur gegen den Abstieg. Und damit ist, glaube ich, schon ziemlich viel gesagt, weil ich glaube, es nimmt dir halt einfach keiner mehr ab als Union Berlin. Man kann auch mal bei einem Transfer daneben liegen. Jetzt hat man es versucht mit großen Namen. Ich habe es ja ein oder zweimal auch schon angedeutet. Ob das der richtige Weg war, wird sich zeigen. Was mir ein bisschen sauer aufstößt, ist zum einen natürlich, dass man der Mannschaft eine Vielzahl an Alibis gibt, um sich dahinter zu verstecken. Ein ganz, ganz schwacher Auftritt von Urs Fischer, den ich eigentlich für einen der besten Trainer halte, die wir in der Bundesliga haben. Aber mit der Art und Weise frage ich mich, wie er die Mannschaft auch in der Kabine heiß machen will oder erreichen will, weil es für mich ja teilweise nach Ratlosigkeit, Aufgabe anhört. Und dann hast du halt dazu noch eine Mannschaft, die spätestens nach dem 2-0 für mich einen komplett herz- und seelenlosen Auftritt hingelegt hat, ohne Aufbäumen, keine Körpersprache. Ja, und dann stehst du mit 6 Punkten jetzt nach 8 Spieltagen da und glaube ich, wenn es in der Art und Weise weitergeht, dann spielst du auch gegen den Abstieg.
Das geht dann ganz schnell, wenn ich die erste Mannschaft, die da plötzlich bis zum Ende der Saison unten mitspielt. Ich schmeiße euch meine Zahlen noch hin, Jungs. In 8 Spielen 19 unterschiedliche Wechsel in der Startformation. Spricht jetzt auch nicht unbedingt für eine eingespielte Mannschaft, ne? Klar, willst du jeden Spieler bei Laune halten, aber das Grundgerüst sollte eigentlich ja, bei jedem Spiel auflaufen. Aber bei so vielen Wechseln, jetzt am Wochenende hat das mit Kevin Volland versucht. Fabi, quasi mit 10 Mann gespielt, ne? Union. Kompletter Totalausfall.
Ja, ich bin ja immer kein Fan von auf einzelnen Spielern tatsächlich. Ja, also sagen wir mal so, ich gebe dir recht, es war alles, aber mit Sicherheit kein Auftritt, wo er sich für mehr empfohlen hat. Du spielst jetzt unter der Woche Champions League, aber ich würde fast durch die gesamte Mannschaft gehen. Es war eigentlich meines Erachtens keiner dabei, der auch nur ansatzweise irgendwas Positives bei mir in Form von Eindruck hinterlassen hat. Und ich kann nur für Urs Fischer hoffen und auch für den ganzen Verein, dass er irgendwo eine Möglichkeit findet, die Truppe wieder in die Spur zu bringen. Aber alles, was ich die letzten Wochen gesehen habe, ist für mich tatsächlich ein Spiel wie ein Absteiger. Tut mir leid.
Ja, dann kommt das Spiel nächste Woche so in Bremen gerade recht an.
Ja, Abstiegskrimi. Beide Mannschaften nicht im Moment in guter Form, aber ja, ich weiß nicht. Nach wie vor habe ich immer noch so die kleine Hoffnung, dass irgendwie nur ein Spiel braucht für Union, um wieder in diesen Rhythmus zu kommen. Und vielleicht ist es dann eben das Bremen-Spiel.
Okay. Ja, kommen wir zu der Mannschaft, die momentan, glaube ich, der ganzen Bundesliga am meisten Spaß macht, die ja jetzt auch wieder einen Arbeitssieg eingefahren hat. Trotz eines, glaube ich, kann man, glaube ich, sagen, mit das schlecht, verhältnismäßig schlechteste Spiel dieses Jahr bisher abgeliefert hat. Bayer Leverkusen gewinnt 2-1 beim VfL Wolfsburg nach einer frühen 1-0-Führung. Schön rausgespielt dann von Boniface und Abschluss von Frimpong. Ging man mit 1-1 in die Pause. Der VfL Wolfsburg macht eine wirklich starke Partie, kam nach dem Rückstand zum verdienten Ausgleich, hatte die Leverkusen auch wirklich ja, gut im Griff, hielt ordentlich dagegen. Die Leverkusen hatten nicht wirklich viel von ihrem ja, passsicheren Spiel, wenig in die Tiefe gekommen, hielten gut dagegen. Aber am Ende setzte sich dann auch mal wieder die individuelle Qualität der Leverkusener durch. Einer unserer ja, Top-Manager-Spieler, Grimaldo, war es dann mal wieder, der die Leverkusener auf die Siegesstraße brachte. Am Ende hatten die Leverkusener hinten raus sogar noch einige weitere Chancen. Am Ende 2-1 Sieg, Leverkusen grüßt weiter von der Tabellenspitze und ja, mehr als verdient gewonnen in Wolfsburg. Hinterher die Wolfsburger kurz vor Schluss noch Jonas Wind, Riesenchance gehabt zum Ausgleich, aber alles in allem geht auch da der Sieg der Leverkusen in Ordnung.
Ja, man hatte so ein bisschen auch den Eindruck, wenn Leverkusen wirklich wollte, dann haben sie auch ernst gemacht und dann hatte Wolfsburg oder kam Wolfsburg mit der ja mit der Schnelligkeit und mit der Wucht auch die Leverkusen auf den Platz bringt nicht unbedingt gut zurecht. Bis zum 1-0 war Leverkusen auch die bessere Mannschaft und dann hatte man aber das Gefühl mit dem Tor im Rücken, dass sie so ein paar Gänge zurückgeschaltet haben und dann kam Wolfsburg ein bisschen besser ins Spiel. Aber ich muss auch sagen, also sobald Leverkusen wollte, ja, waren sie die bessere Mannschaft und das spricht im Moment, glaube ich, auch so ein bisschen für das Selbstverständnis, was Leverkusen hat. Sie können sich auf ihre Stärken verlassen. Sie wissen, dass sie zu ja, 90% in jedem Spiel einfach auch, ja, was Tempo betrifft, was vielleicht eben dann auch Abschlussqualität betrifft, die bessere Mannschaft sind. Und das war jetzt gegen Wolfsburg auch der Fall. Klar brauchst du immer ein bisschen Glück, wie in der letzten Minute von Jonas Wind, aber das war schon eigentlich auch schon wieder ein guter Auftritt, auch wenn es vielleicht nicht an die Vorwochen erinnert hat. Aber ich glaube, jedes Spiel so Vollgas geben wie in den letzten Wochen, das funktioniert natürlich auch nicht.
Ja, weil alle Top-Teams jetzt schon gespielt, die Leverkusener, außer Dortmund. Jetzt in Wolfsburg auch kein leichter Gegner gewesen. Und jetzt das erste Mal in der Saison nicht mit der gleichen Startelf gestartet. Florian Wirtz saß dann nach der Länderspielpause auch draußen. Dafür war Adli in der Startformation. Auch Stanisic hatte sein erstes Spiel jetzt bekommen. Die Kaderbreite hatten wir ja schon angesprochen, Fabi. Und jetzt kommt sogar noch ein Patrick Schick, der jetzt das erste Mal mit auf der Bank saß, ne?
Ja, also wie gesagt, sehr reif, sehr erwachsen. Am Ende glaube ich auch ein sehr, sehr schweres Spiel in Würzburg. Trotzdem in Summe betrachtet verdient gewonnen. Ich weiß nicht, was ich noch mehr sagen kann als ein super Kader. Du hast keinen Leistungsabfall oder Qualitätsabfall. Egal, was er von der Bank bringt, klar, Stanisic war jetzt vielleicht nicht gerade der allerbeste Auftritt. Trotz alledem, im Gesamtgefüge hat es dann doch irgendwie funktioniert und das bestärkt ja einfach nur das, was wir die letzten Wochen immer wieder andeuten. Es ist eine super Mannschaft, ein super Kader und ja, von daher, wenn sie so weitergehen, konstant dann auch die Ergebnisse einfahren, dann gibt es keinen Zweifel, dass Leverkusen mit Sicherheit nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Europa League hoffentlich eine große Rolle spielt.
Ja, das wollen wir
Darf man auch
doch.
nicht vergessen, ne?
Wollen wir doch alle mal hoffen, dass die Leverkusener da die deutsche Fahne möglichst lange aufrechthalten. So, Sören, jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo es einige strittige oder eine sehr strittige Szene gab.
Skandal,
Skandal.
Skandal.
Gerade nach
Zwei
dem
Stück,
zwei Stück, okay.
zwei Skandale.
Dann nimm uns mal mit, Freiburg-Bochum.
Ja, der VfL hat oder ist gut in das Spiel gekommen. Ich glaube, die Rollen waren auch klar verteilt. Bist als Außenseiter in das Spiel gegangen, hast dich gut präsentiert, hast auch an die Leistung einknüpfen wollen, wie gegen Leipzig, wo man ja vor allen Dingen sehr, sehr gut verteidigt hat. Das war jetzt auch das Ziel gegen Freiburg. Gehst nach einer Viertelstunde 1-0 in Führung durch ja, ein durchaus schönes Tor von Gonzalo Paciencia. Und ja, dann kippt das Spiel so ein bisschen. Dann kommt es zu einer sehr strittigen Szene, als Vincenzo Grifo Christian Gamboa ja wirklich, wirklich hart trifft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das eigentlich eine rote Karte sein musste. Und ja, der Videoschiedsrichter hat auch nicht eingegriffen. Also da war schon die erste Szene, wo man wirklich sagen musste, da lief es nicht für den VfL. Ja, und dann ist Freiburg besser reingekommen. Dann gab es einen Elfmeter, der auch ja, mir fehlen immer noch die Worte, da bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich an die beiden Szenen denke. Es war kein Elfmeter, es war eine klare rote Karte und dann dreht sich dieses Spiel einfach komplett. Und ich habe jetzt auch am Wochenende viel gelesen und auch was die Spieler gesagt haben nach dem Spiel. Also man hatte schon so den Eindruck, nachdem es dann eben entschieden wurde, dass es keine rote Karte ist, dieses Foulspiel. Dass bei der Mannschaft irgendwie was im Kopf passiert ist, dass man sich ungerecht behandelt gefühlt hat und das ja hat sich dann so auch ein bisschen auf die Leistung ausgewirkt. Dann ist man mit einem 2-1-Rückstand in die Pause gegangen und in der zweiten Halbzeit, ja, muss man ehrlich sein, da hat man nicht mehr so die Chancen kreieren können, um einen Ausgleich zu erzielen. Und so stehst du dann mit dem 2-1 da und die Stimmen nach dem Spiel waren ja auch relativ eindeutig, dass man sich ein bisschen verschaukelt gefühlt hat. Ich kann das komplett nachvollziehen, weil eigentlich warst du voll gut voll im Spiel drin. Und durch solche strittigen Szenen, ja, verlierst du 3 Punkte, die durchaus möglich gewesen wären. Und jetzt, ja, stehst du nach 8 Spielen wieder mit 0 Punkten da, wie in der letzten Saison. Und jetzt musst du den Fokus auf Mainz richten, irgendwie den Turnaround schaffen, vielleicht dann eben mit dieser ja vermeintlichen Wagenburg-Mentalität, dass jeder gegen dich ist. Vielleicht ist das in dem Sinne dann auch positiv. Aber es war, ja, ich weiß nicht, ihr könnt es vielleicht ein bisschen sachlicher gleich analysieren, aber es war wirklich ein gebrauchter Tag für jeden VfL-Fan, vor allen Dingen für die Mannschaft, dass man so, ja, so verschaukelt wird, ist schon traurig.
So, jetzt atmen wir mal durch. Ich kann deine, ja, wie sagt man, deine Emotionen verstehen, aber mal ganz nüchtern an die Sache rangegangen. nach der Führung von euch war es ja dann erstmal Doan, der per Kopf dann, Suarez verliert ein Kopfballduell nach einer Flanke von Grifo zum 1-1 einköpft. Dass dann nach dieser strittigen Szene natürlich Grifo ausschlaggebend war und dann hinterher auch den Elfmeter reinmacht, klar, alles ganz bitter. Aber dann hast du immer noch eine komplette zweite Halbzeit Zeit, dass du dich dann von, wie du gerade angesprochen hast, dann runterziehen lässt, von wegen alles wäre gegen uns. Ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der VfL Bochum in dieser Saison auch schon, glaube ich, die eine oder andere Szene zu seinem Vorteil hatte. Er war, glaube ich, kurz vor Schluss in zu Hause gegen Frankfurt. Da haben sie, glaube ich, einen Elfmeter gekriegt, den Stöger verwandelt hatte zum späteren Ausgleich. Das war, glaube ich, da auch kein Elfmeter, dieser leichte Schubser gegen Orditz war es, meine ich da zu dem Zeitpunkt. Und in der zweiten Halbzeit hat der SC Freiburg euch, glaube ich, kaum noch eine Chance gelassen. Ne? Sehr ballsicher gewesen, hat das Spiel komplett bestimmt. Eine Szene hatte da, meine ich noch, wo Antti Ajay frei vor Atubolu war. Aber ansonsten war es offensiv auch in der zweiten Halbzeit einfach nur schwach. Oder habe ich das jetzt nicht so...
Ja, es enttäuscht, muss ich wirklich sagen, bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass hier nicht noch Partei ergriffen wird, für meine Sichtweise, dass du den SC Freiburg im Prinzip so stark verliest. Ich glaube schon, dass diese zwei Szenen haben schon gravierenden Einfluss auch darauf gehabt, wie du in die zweite Halbzeit gehst, auch vom Kopf her. Und da ist jeder, ich glaube, wir alle haben Fußball gespielt, wir alle wissen das, wenn solche strittigen Entscheidungen gegen dich sind, das nimmst du mit. Auch wenn du nicht willst, auch wenn du es nicht willst, aber das nimmst du mit in die zweite Halbzeit. Und dieses 2-1 durch Grifo, der eigentlich nicht mehr hätte auf dem Platz sein dürfen, das ist ein Elfmeter, der kein Elfmeter sein darf, das nimmst du mit in die zweite Halbzeit. Und dann gab es immer noch wieder so kleine vermeintliche Foulspiele, die dann eben gegen dich gepfiffen werden und ja, irgendwie kommst du dann nicht mental da auch gegen an. Klar, der Freiburg ist die bessere Mannschaft gewesen, da brauchen wir auch nicht lange drum herum reden, aber ich glaube auch, dass dieses Spiel komplett anders verlaufen wäre, wenn diese Entscheidungen ja anders gepfiffen werden.
Und jetzt kommt Schiedsrichter Obmann Fabi.
Ja, also ich wollte mich jetzt bewusst nicht einmischen, weil ich fand tatsächlich sehr gut analysiert. Wenn Didi Hamann 100 Mal den Mund aufmacht, 99 Mal widerspreche ich. Jetzt gebe ich ihm vollkommen recht, dieses eine Mal, wenn es rund um die Entscheidung Grifo geht. Bei allem Respekt, also wenn das keine rote Karte mehr ist, zumal du dann ja, das ist ja das Urkomische in der Bundesliga, hast dann Zeit versetzt, die genau gleiche Szene.
Genau das ist es.
Da wird dann rot gegeben. Das ist einfach nicht mehr zu erklären. Es ist nicht plausibel. Es ist nicht, wie soll man sagen, ein roter Faden, an den sich dann auch alle halten. Und klar, dann muss man auch Sören recht geben. Ich glaube, dass sowas massiv Einfluss haben kann auf das Spiel. Du spielst dann in Überzahl. Dann kommt noch der Elfmeter dazu und dann wird es für eine Mannschaft wie Bochum, ohne das abwerten zu meinen, aber vor allem dann auswärts, natürlich sehr, sehr schwer. Obwohl wahrscheinlich viel mehr drin gewesen wäre, als dann am Ende des Tages auch bei rauskam. Und in Summe betrachtet würde ich es, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr glücklich für die Freiburger nennen, dass sie die 3 Punkte mitnehmen durften unter Berücksichtigung der Fehlentscheidungen. Und für die Bochumer, das ist natürlich unfassbar schade, dass man dann jetzt in dem Spiel benachteiligt wird, wobei ich dann aber auch wieder bei dir bin. Hilft dir nichts, aber im Laufe der Saison gleicht sich das ein oder andere mal mehr, mal weniger auch wieder aus. Aber klar, das Spiel ist geprägt von dieser einen krassen Fehlentscheidung, die dann nochmal getoppt wurde von einer sehr ärgerlichen Entscheidung rund um den Elfmeter.
Und die Freiburger sind mit dem Sieg wieder, haben wir den Anschluss hergestellt zu den internationalen Plätzen. Ne?
Guck mal, jetzt habe ich mich gerade verhalten wie die Schweiz, oder?
Schön aus allem raushalten, meinst du, ja?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Wir wollten ja heute keine politischen Themen anschneiden, aber ja, so kann man es dann auch machen. Ne? Schön aus allem raushalten, fährt man gut mit. So, dann haben wir noch ein Samstagsspiel und da schafft es die Frankfurter Eintracht ohne Mario Götze und ohne Kevin Trapp endlich im 15. Auswärtsspiel mal wieder einen Dreier zu holen bei der TSG Hoffenheim, die bis dato den besten Bundesliga-Start hingelegt hatten, kassieren jetzt aber ihre dritte Heimniederlage zu Hause. Auch ein Spiel, was ein bisschen merkwürdig daherkommt. TSG geht früh in Führung, Maxi Bayer schon mit seinem sechsten Saisontor. Fabi, das ist vielleicht auch jemand, der
geht er zu Dortmund?
Nächstes Jahr woanders spielen könnte, vielleicht. Aber wo wir, glaube ich, drüber sprechen müssen, sind sowohl einmal die beiden Assists von den beiden Torhütern, von Gral und Oliver Baumann, aber auch von, mal wieder, die letzten Wochen hatten sie sich eigentlich gefangen, die katastrophale Defensive der TSG Hoffenheim, glaube ich. Und ganz speziell, beim Eishockey haben wir momentan auch so zwei, drei Spieler, die werden als Öltanker bezeichnet von ihrem Radius und Bewegungs, von ihren Bewegungen her. Anthony Burks hat auch bei dem Spiel einen rabenschwarzen Tag erwischt gehabt. Unterm Strich die Frankfurter bestrafen die defensiv anfälligen Hoffenheimer dreimal eiskalt, führen schon zur Halbzeit mit 3-1. In der zweiten Halbzeit versucht die TSG dann nochmal viel, wechselt da ordentlich durch. Aber alles in allem kam da nicht mehr wirklich was nach vorne hin aufs Tor von Gral. Beste Defensive, die Frankfurter auch nach dem achten Spieltag weiterhin. Ganz wichtiger Sieg für die Frankfurter mit den drei Punkten. Haben sie auch Anschluss zu den Europacup-Plätzen wiederhergestellt. Und so langsam scheint das System von Topmöller zu greifen bei der TSG. Bei der SGE.
Ja, also jetzt bringst du aber alles
durch. Jetzt bringe ich alles durcheinander. Schon mal. Mensch, schon einen im Tee.
Für mich vielleicht sogar mit die beste Saisonleistung. Also ich muss wirklich sagen, dass man sich das wirklich gut angucken konnte. Gerade auch Skiri hat das Spiel gelenkt. Letzten Wochen ja auch nicht unbedingt der formstärkste Spieler. Aber es war ein sehr, sehr guter Auftritt der Eintracht. Und vielleicht ist es wirklich so gewesen, dass sie einfach Spiele brauchen, um auch das neue System, die neuen Spieler zu integrieren. Und das kommt jetzt immer besser auf den Rasen. Und ich denke mal, auch nächste Woche dann wird vielleicht dann eben auch so das Spiel sein gegen den BVB, wo man sehen wird, wo die Eintracht steht.
Das war's schon.
Wir gehen zum Sonntag. Ja. Ich kann nichts mehr hinzu.
Okay. Komm, das Beste kommt ja zum Schluss.
Ich muss an meiner Netto-Sprechzeit arbeiten. Die muss reduziert werden. Deswegen auf zum Sonntag.
Auf zum Sonntag. Dann fasse ich mal kurz, wobei es wahrscheinlich gar nicht mal so einfach wird. Der FCA mit neuem Trainer. Ja,
wie soll ich denn 7 Tore in 30 Sekunden
jetzt zusammenfassen? Jetzt hast du eine Aufgabe vor dir. Nein, der FC Augsburg, unterm Strich der Trainerwechsel hat Wirkung gezeigt. Ein fulminantes 5-2 in Heidenheim nach einer 2-0, nach einem 2-0 Rückstand. Wurde den Augsburgern dann auch in der einen oder anderen Szene leicht gemacht, aber muss man auch erstmal die 2-0 Rückstand aufholen, ne?
Wobei ich glaube, ich meine das jetzt gar nicht sarkastisch, aber wie oft hatten die Heidenheimer in ihren Heimspielen jetzt schon eine 2-0-Führung?
Das dritte Mal, dass sie eine 2-0-Führung aus der Hand geben.
Und ein viertes Mal, wo sie dann letztendlich auch gewonnen haben gegen Bremen, glaube ich, oder? Kann das sein?
Nee, heute war das dritte Mal und Bremen hatten sie ja dann 2-0 geführt, dann stand 2-2 und dann haben sie ja hinten raus 4-2 gewonnen.
Genau, und zweimal, also einmal gewonnen, zweimal aus der Hand gegeben, oder?
Genau, gegen Hoffenheim war das, wo sie auch 2-0 geführt hatten.
Ja, also ich glaube, du kannst eigentlich als Aufsteiger zu Hause gar nicht besser in die Spiele starten, aber irgendwie schafft es die Heidenheimer Mannschaft dann immer wieder mit der Art und Weise, Stellungsspiel, teilweise individuelle Fehler, dann auch die Abstände zwischen den Ketten, die machen es dem Gegner. Und egal, welcher es ist, ob es jetzt SV Werder Bremen oder jetzt auch der FC Augsburg waren, das sind beides Mannschaften, die ja eher im unteren Teil der Tabelle im Moment zumindest anzusiedeln sind. Und auch den Mannschaften macht man es extrem einfach, gefährlich vors Tor zu kommen. Und was die Augsburger dann natürlich nach ihrem fatalen Start ins Spiel dann einfach auch gemacht haben, war ein Stück weit geradlinig, sich auf das zu besinnen, was der Matchplan war. Das heißt, die Art und Weise, wie sie den Gegner dann auch angegangen sind in der Form, die Art des Augsburger Pressings. Ja, die hat dann einfach zu dem geführt, dass die Heidenheimer komplett sozusagen ihren Faden verloren haben. Oft die Augsburger natürlich auch entsprechend eingeladen haben und die dann verhältnismäßig, ungewohnt, sehr, sehr effektiv waren. Darf man das so zusammenfassen?
Ja, auf jeden Fall. Dann der Doppelschlag kurz vor der Pause, ne? 2-2-3-2. Nach dem 0-2 war wie so ein Weckruf für die Augsburger. Und Sören, der Fabi hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das war eigentlich wieder so der typische FCAA-Fußball, wie man ihn eigentlich aus den letzten Jahren kennt. Ne? Hohes Pressing, aggressiv in den Zweikämpfen, ja. Und dann immer wieder dieses schnelle Umschaltspiel, mutig nach vorne, schnell nach vorne. Und hat bei dem Spiel dann auch Wirkung gezeigt.
Ja, nicht wieder zu erkennen, ne? Mit den Auftritten unter Enrico Maaßen und jetzt zu dem neuen Trainer. Ein deutlicher Unterschied, dass du nach dem 2-0 dann auch so zurückkommst. Klar, wurde es im FC auch einfach gemacht. Aber das zeigt ja auch schon. Wir haben das auch in den letzten Wochen. Ist ja klar. Wir haben es oft gesagt. Die Qualität ist in dieser Mannschaft da beim FC Augsburg. Ich fand auch Elvis Rexbeja hat ein super Spiel gemacht als Box-to-Box-Spieler. Niklas Dorsch als verkappter Spielmacher das Spiel an sich gerissen. Also die Mannschaft kann Fußball spielen und das hat man jetzt gegen Heidenheim gesehen. Klar, traurig, dass es dann immer einen Trainerwechsel braucht oder dann eben auch so ein Denkzettel mit einem 2-0-Rückstand. Aber die Mannschaft kann Fußball spielen und mir war eigentlich schon auch klar, dass jetzt nach dem Trainerwechsel mit dem FCA wieder zu rechnen sein wird. Und das Spiel gegen Heidenheim zu gewinnen war natürlich immens wichtig. Ja.
Ja. Mal schauen, ob das jetzt beim FCA so ein Weckruf gewesen ist. Gastiert jetzt der VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende in Augsburg. Ja, und dann kommt das Spiel, was den ganzen Spieltag überschattet hat. Ja, unter dem Slogan rein in Flammen, wem gelingt der Befreiungsschlag? Ja, ziemlich beeindruckender Befreiungsschlag gelang dem 1. FC Köln und der Mannschaft von Steffen Baumgart nach 4 Heimniederlagen zu Hause zuletzt. Besser kann man, glaube ich, nicht zurück in die Spur finden als nach so einem Derby-Sieg. Also von der ersten Minute an über das ganze Spiel eigentlich die bessere Mannschaft gewesen.
Ja, Steffen Baumgart Fußball, würde ich sagen. Unglaublich intensiv alles reingeworfen, von Beginn an da gewesen, das Derby angenommen und gehe ich mit. Also 90 Minuten die bessere Mannschaft. Vielleicht natürlich dann profitiert eben von der roten Karte, die das Spiel dann vielleicht auch entschieden hat. Aber es war ein super Auftritt von Köln, ja. Nicht wieder zu erkennen zu den letzten Wochen. Und auch da vielleicht braucht es eben dieses Spiel gegen Gladbach, um wieder in die Spur zu finden. Vielleicht braucht es eben auch die Länderspielpause. Super, es freut mich sehr. Ich glaube auch, dass Steffen Baumgart eben da auch einen großen Anteil dran hat, dass das jetzt wieder aufwärts laufen wird und dass er nicht in Frage gestellt wurde in den letzten Wochen. Nur Glückwünsche an den FC Köln nach der Leistung.
Ja, Fabi, die Kölner, die Gladbacher von der ersten Minute an den Schneid abgekauft, sofort in den Zweikämpfen immer einen Schritt schneller gewesen, motiviert gewesen und null Gegenwehr von den Gladbachern in der ersten Halbzeit. Ceoane hatte da hinterher dann auch nach dem Spiel gesagt, in der ersten Halbzeit mehr als ungenügend und Sören hat es gerade auch gesagt, die rote Karte hatte den Gladbachern dann endgültig hinten raus den Stecker gezogen, nachdem sie da ja etwas aus dem Nichts zum glücklichen Ausgleich gekommen waren. Aber danach hatte der FC dann wieder alles im Griff. Bombenspiel von Florian Kainz und Luca Waldschmidt in der Offensive. Hat auch richtig Spaß gemacht, den beiden wieder zuzusehen. Florian Kainz, ja, der die Saison bisher ein bisschen hinter seinen Leistungen hinterher war. Aber jetzt bei dem Spiel, das war der Florian Kainz der letzten Saison, würde ich sagen.
Ja. Gut zusammengefasst. Wer. Was soll ich dazu noch sagen? Ich könnte jetzt die Hymne singen vom FC hier aus dem Petto. Ja, in Summe natürlich eine enttäuschende Leistung der Gladbacher, glaube ich, vor allem in der ersten Halbzeit, allerdings auch in der zweiten Halbzeit fand ich, dass es sehr, sehr dürftig war. Dann schwächst du dich selbst mit einer roten Karte. Ich glaube, bei den Kölnern auf der anderen Seite war die Erleichterung groß. Letztendlich, dass es am Ende was Zählbares gab. Dazu noch im Derby. Und ich glaube, bei den Gladbachern ist ja ein ganz schmaler Grat im Moment nach dem Derby, dass man aufpassen muss, dass die Stimmung nicht überschwappt von den Fans auf dem Platz mit so einer Leistung. Und ja, ich meine, am Ende des Tages ist es, glaube ich, für Köln, ja, war es von der ersten Minute an sichtbar mehr an Bedeutung, was das Spiel mit sich bringt, als für die Gladbacher, die für mich auf ganzer Linie lang enttäuscht haben. Und ja, ich weiß nicht mehr, was ihr beide auch schon analysiert habt, was ich dazu sagen soll.
Ich glaube, jetzt mit
Vielleicht
viel.
für eine Sache fällt mir noch auf, weil wir vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen haben. Ich freue mich vor allem für Waldschmidt, für Luca Waldschmidt, dass er tatsächlich auch eine gute Leistung gebracht hat, sich auch belohnt hat mit einem Tor, weil ich finde, dass er nach wie vor einer ist, in dem, glaube ich, ziemlich viel Potenzial für einen sehr guten Bundesligaspieler steckt, was man leider viel zu wenig die letzten Jahre von ihm gesehen haben. Und deswegen freut es mich für ihn sehr tatsächlich.
Ja, mit dem Sieg sind die Kölner jetzt auf jeden Fall wieder mit im Geschehen unten drin. Jetzt auch 4 Punkte am Konto. Ja, die nächsten, ja, 4 von 6 Spielen sind dann die nächsten Gegner: Augsburg, Bochum, Darmstadt und Mainz. Also alles Gegner,
Brutal.
die auf Augenhöhe des FC sind. Und da sollten dann wahrscheinlich so 2, 3 Siege am besten mal bei rumkommen. Und dann sollte der FC auch wieder ganz gut dastehen. Aber lassen wir es mal so stehen und die nächsten Wochen anschauen. Und ich glaube schon trotzdem, dass der FC ziemlich lange auch in den unteren Plätzen sich aufhalten wird. Aber
Was?
lassen wir uns
Trotz
mal.
der Gegner, die jetzt die nächsten Wochen kommen, weil ich glaube, dann spielst du ehrlicherweise in der Liga gegen Gegner, wo man tatsächlich auch davon ausgehen kann, dass die Kölner, wenn sie so wie am Wochenende auftreten oder am Sonntag auftreten, mit Sicherheit das ein oder andere Zählbare mitnehmen können. Und wenn man sich die Tabelle tatsächlich genauer anguckt, dann reichen im Moment eigentlich schon eine kleine Siegesserie von ein, zwei Spielen mit 6 Punkten die nächste Woche und dann bist du wieder auf einmal komplett im Mittelfeld der Tabelle. Und das ist tatsächlich auch Teil der Wahrheit, wenn man sich die Tabelle anguckt.
Ja, du sprichst die Tabelle gerade an. Ich hatte heute auch ganz erschrocken. Man kann die Tabelle eigentlich jetzt schon gut in 2 Hälften unterteilen. Also die ersten 9, glaube ich wirklich, die kann man auch so fast eigentlich bis zum Ende da schon. Der eine oder andere Platz wird sich natürlich noch hin und her schieben. Aber es sind so die 9 Mannschaften, die wir da eigentlich auch so um Platz 1 bis 9 erwartet haben. Und auch dann die zweite Hälfte von 10 bis zum Schluss, oder? Alles ziemlich eng beisammen. Ich
Ja,
glaube
bis auf
nicht.
die Unioner, die halt die Ausnahme
Genau, die sind
darstellen.
die Ausnahmen, richtig. Aber alles andere, glaube ich, wo letztes Jahr den VfB hattest, ne, ist jetzt Union. Die haben mehr oder weniger die Plätze getauscht zu dem Zeitpunkt. Sah es letztes Jahr ganz anders aus, aber so wie die Mannschaften sich da jetzt, so langsam nimmt die Tabelle dann schon Form an, ne?
Ist das gleichzeitig auch der Titel unserer heutigen Folge?
Ich habe überlegt, aber den haben wir schon mal gehabt, Fabi, und deswegen
Wahrscheinlich nur einmal, oder?
weiß ich nicht. Mal schauen.
Sören, was ist denn dann für dich das Wort zum Sonntag?
Das Wort zum Sonntag? Ach, gute Frage. Wollen wir noch über die zweite Liga sprechen?
Ganz,
Ach ja, stimmt, das gibt es
ganz,
ja auch
ganz
noch.
dringend, ganz schnell, ein paar Minuten haben wir ja noch. Fabi hat es ja, am Anfang schon angesprochen. Ich hatte das Glück und war beim kostenlosen Spektakel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern. Ja, der FCK mit 3 zu 0 in Führung gegangen. Ich sagte da schon zu meiner Frau: Komm, wir können gleich gehen. Sind wir zur zweiten Halbzeit zu Hause, gucken uns den Rest da an. Ja, dann fiel kurz vor der Pause noch das 3-1. Ja, gut, bleiben wir sitzen. Ja, Bier holen gegangen, 3-2. Und ja, dann fackelt die Fortuna ein Feuerwerk ab. 4 zu 3 am Ende. Richtig unterhaltsames Spiel. Ringsherum die Fans, richtig geil Stimmung gemacht auf beiden Seiten. Also so macht Fußball auf jeden Fall Spaß. Gute Werbung für die zweite Liga. Perfekt für die Fortuna gelaufen. Ja, überall in der Presse gewesen mit dem Spiel, was ja von den Sponsoren getragen wurde. Und ja, mit dem Sieg die Fortuna oben wieder mit drin, ähnlich wie die Lauterer. Aber ich glaube, wir müssen über zwei andere Mannschaften sprechen, die weiterhin nicht von der Stelle kommen und eher schon, ja, dritte Liga schauen, Richtung Abgrund schauen. Fabi Sören, der FC Schalke, Da müssen wir uns richtig Sorgen machen, glaube ich, trotz des Trainerwechsels.
Ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Man kann das irgendwie gar nicht so wirklich beschreiben oder den Grund irgendwie, warum es auch in der zweiten Liga nicht läuft. Trotz Trainerwechsel, null Aufbruchsstimmung. Die erste Halbzeit gegen KSC war ja auch wirklich für jeden Schalke-Fan, denke ich mal, eine absolute Frechheit. Ja, ich weiß nicht, ob diese Mannschaft wirklich so gespalten ist intern. Man hat es ja auch viel gelesen können mit Thomas Reis. Dann jetzt hat man reagiert, neuen Trainer, kriegt es nicht auf den Rasen. Klar, wenn man ein paar Spieler rausnimmt, sagt man schon, ja, die können eigentlich schon zum oberen Regal der zweiten Liga gehören. Aber schon vor der Saison habe ich eigentlich gesagt, dass mit der Mannschaft jetzt nicht unbedingt zu rechnen ist, dass sie einen Durchmarsch machen. Allerdings den Durchmarsch nach unten habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ganz schwierig. Und er ist jetzt schon, ich glaube, 4 Punkte sind es. Rückstand auf das rettende Ufer. Also da, wenn jetzt nicht, 5 sogar schon, ja, wenn jetzt nicht die Alarmglocken klingeln, wann dann? Also das ist wirklich schwach und ich glaube, jeder Schalke-Fan hatte auch jetzt berechtigte Angst, dass es dann auch in die dritte Liga rutschen könnte.
Ja, die Fans sind Support eingestellt und kommendes Heimspiel ist dann gegen Hannover 96, momentan auch relativ gut drauf sind. Der Abstand nach oben hin zu den ersten 4, 5, da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden, da ist momentan gar nicht dran zu denken. Wie es bei Schalke weitergeht, werden wir die nächsten Wochen mit Sicherheit weiterhin beobachten. Und Fabi, die Hertha, die kommt auch nicht so wirklich von der Stelle, auch so im Niemandsland der Tabelle sich eingependelt.
Dann Sören darf über Schalke sprechen und ich muss über Hertha sprechen. Das ist echt
nicht gut. Du bist doch ein Freund von Pal Dardai, oder?
Von Pal Dardai? Ich habe nichts gegen Pal Dardai. Ich glaube halt einfach nur, dass er der Einzige war, der zum einen auch Interesse gezeigt hat, die Mannschaft zum Übernehmen und zum Zweiten natürlich auch die einzige Option, glaube ich, für den Verein war, die finanziell stemmbar war und entsprechend Milchbubenrechnung 1 und 1, ergibt Paul Dardai oder Paul Dardai, wie auch immer. Ich würde es aber tatsächlich, das Spiel jetzt am Wochenende, glaube ich, darf man auch, glaube ich, nicht überbewerten oder pauschalisieren. Ich glaube, die Hertha die letzten Wochen haben durchaus auch gezeigt, zu was sie zum Leisten imstande sind. Stimmt, Sören, das darf man, glaube ich, auch so sagen. Ja. Dass du halt beim ersten FC Nürnberg auswärts auch mal vielleicht an einem Tag ein Stück weit eine auf den Deckel bekommst, ist jetzt auch keine Laufkundschaft, mit Sicherheit auch einen gewissen Anspruch hat in der zweiten Liga der erste FC Nürnberg. Von daher würde ich die Niederlage jetzt in dem Sinne gar nicht wirklich überbewerten, zumal du eigentlich über die ersten 45 Minuten, glaube ich, schon ganz gut im Spiel warst. Du gehst in Führung, bekommst dann den Ausgleich. Dann kam die rote Karte. Das war sehr, sehr ärgerlich. War eine Notbremse, die mit Sicherheit auch zu vermeiden gewesen wäre, wenn man sich die Szene ein paar Mal anguckt. Und dann kam halt eins zum anderen, wo man dann einfach sagen muss, es ist ärgerlich auswärts bei Nürnberg. Aber es wird andere Spiele geben. Und wenn die zweite Liga 1 zeigt, ich glaube, mit einem Lauf von 2, 3 Siegen in Folge, kannst du zumindest mal wieder in die Nähe ranrobben, wo es dann ein bisschen, sagen wir mal, Richtung Platz 4, 5, 6 geht. Und wenn mir eins die zweite Liga zeigt, dass es bisher noch keine einzige Mannschaft gab, die wirklich konstant dreifach punktet und da ist alles so nah beieinander und es geht alles so schnell, dass nach wie vor, glaube ich, vieles möglich ist, aber klar, du musst deine Hausaufgaben machen, oder?
Ja, Hausaufgaben machen tut momentan der FC St. Pauli und der HSV, die beiden Nordvereine, momentan auf Platz 1 und 2. St. Pauli am Wochenende 2-2 in Paderborn gespielt, auch ein sehr unterhaltsames Spiel gewesen mit einem absoluten Traumtor, Tor von der Mittellinie der Paderborner. Du hast es angesprochen, wird weiterhin spannend bleiben, alles ganz, ganz eng zusammen. Da kann jedes.
Nächste Woche ist, am Samstag ist ein richtig cooles Spiel. Lautern gegen HSV. Das
ist wahrscheinlich das Topspiel Samstagabend,
oder? Samstagabend, ja. Tatsächlich. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Für diejenigen, die Zeit haben. am Samstagabend.
Ja, ich denke, da habe ich noch nichts vor. Da wird es auf jeden Fall auch weiter entspannt bleiben.
Das klingt ja langweilig, Tobi.
Was denn?
Deine Wochenendplanung.
Das klingt langweilig.
Ja, wenn du Samstagabend noch nichts vorhast.
Ja, du, Sport ist genug. Freitagabend bin ich unterwegs. Von daher, okay. Ja, ist wieder alles okay.
Ja, die haben auch wieder gewonnen.
Ja, wieder ist gut. Ersten Heimdrei dieses Jahr eingefahren. Ja. Ne? Also
aber dafür Zeit, gleich gegen die Adler.
Richtig, richtig, genau. Ja, und das ist deine Chance gewesen. Du hättest ja mitkommen können, aber Sören, wir können das schon vorgreifen.
Ich wollte lieber krank sein.
Fabi wollte lieber krank sein und nächste Woche macht er sich dann auch aus dem Staub aus Deutschland. Ja. Geht über einen großen Teich. Mal kurzen Urlaub einlegen, Fabi.
5 Tage NFL pur, 4 Spiele live im Stadion in USA. Ich werde berichten.
Genau, denn ab nächste Woche sind wir dann nämlich auch noch offizieller NFL-Podcast.
Ach du je, da bin ich dann aber raus.
Sagt derjenige, der mir heute Fantasy-NBA-Manager oder wie das auch immer heißen mag, einreden wollen. Also, naja, aber immerhin hat er ja den zukünftigen deutschen Fahnenträger bei der nächsten Olympiade im Team.
DS17.
Ja, zu der darf man dazu auch noch was sagen? Also ich meine, bei dem allergrößten Respekt für die Leistung während der Weltmeisterschaft, aber es macht jemanden dann einfach wieder sowas von dermaßen unsympathisch, wenn man so eine Forderung dann im Nachgang aufstellt, weil ich glaube, es ist kein Amt, für das man sich öffentlich so offensiv bewerben muss. Aber gut, das sei mal dahingestellt.
Ja, gut, oder? Ja, lassen wir so. Er ist halt, wie er ist, ne?
Kann man glauben.
Yes. Machen wir noch einen Gewinner heute des Spieltages oder lassen wir es heute?
Komm, wir nehmen die Fans der Fortuna, weil sie umsonst Fußball spielen sehen sollen, durften in der aktuellen Zeit, dann war es auch noch ein richtiger Killer, das Spiel, also im positiven Sinne. Und damit mein Gewinner des Spieltags außerhalb oder zusammengefasst im deutschen Profifußball. Die Fans der Fortuna, die eben ein Spektakel umsonst genießen durften.
Das ist doch meine Ansage, hör mal.
Ja, oder nicht?
Ja, dann belassen wir es heute.
Wir können auch Julian Brandt nehmen, der sein 300. Das Bundesligaspiel und wahrscheinlich auch Sörens erste Wahl gewesen wäre, aber müssten wir dann schon nochmal im Nachgang schwer diskutieren. Hätte ich recht gehabt, Sören, oder?
Nein, hättest du nicht. Ich wäre heute beim FC Augsburg gewesen.
Ich wäre bei Steffen Baumgart gewesen. Also wer so emotional nach dem Derby seinen Gefühlen freien Lauf lässt, haben die letzten Wochen, glaube ich, ziemlich hart mitgenommen. Und das war für ihn, er hat immer an seine Mannschaft geglaubt, war ein richtiger Befreiungsschlag für den FC gewesen. Also für mich wäre es Steffen Baumgart und der erste FC Köln gewesen.
Okay, das ist interessant.
Warum? Als Düsseldorfer sowas zu sagen oder weshalb?
Nö, ich meine, die Rivalität, die interessiert uns beide.
Nee, richtig.
Ich dachte, dass vielleicht jemand Kempe vom SV Darmstadt nimmt. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden.
Richtig. Und deswegen.
Wie heißt der Spruch? Vereint? Nein, getrennt in den Farben, vereint in der Sache.
Ja, richtig, genau.
Das ist das Wort zum Sonntag, oder?
Das ist ein schöner Abschluss, Fabi.
Ein sehr launiger Podcast.
Ja. Gut, somit verabschieden wir den Fabi dann in seinen wohlverdienten NFL-Urlaub. Wir werden wahrscheinlich die ein oder andere Sprachnachricht nächste Woche vom Fabi erhalten. Ich hoffe mal, wird ordentlich Merch eingekauft, Fabi.
Absolut. Auf jeden Fall. Mal gucken, was es alles gibt. Eine Hoffnung ist natürlich, dass es in der Kürze der Zeit auch alles so möglich ist zu genießen, wie man es eigentlich tun sollte. Es sind nämlich nur 5 Tage, Donnerstag bis eigentlich Dienstag. Dann geht es wieder zurück und werde dann am Mittwoch, am 1. November wieder landen. Und ich freue mich einfach drauf, mit meinem Papa und meinem Bruder zusammen ein paar nette Spiele live im Stadion zu
sehen. Dabei wünschen wir dir, euch sehr, sehr viel Spaß. Habt eine coole Zeit.
Dankeschön.
Genießt die Spiele und kommt gesund wieder. Guten Flug. Und ja, dann hören wir uns dann nächste Woche, Fabi.
Alles klar. Danke. Hat Spaß gemacht.
Ciao, Sören.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.